Wer die kleinen Propheten liest, begegnet starken Worten über Gericht, Finsternis und Verwüstung, und gerade darin leuchtet eine erstaunliche Hoffnung auf. Gott gibt seine Erwählten nicht der Desolation preis, sondern zielt auf eine tiefe Erweckung. Zwischen Klage, Busruf und Verheißung zeichnet sich eine Linie ab, die von innerer Erschöpfung hin zu neuem Leben in der Auferstehungskraft Christi führt und letztlich die ganze Schöpfung im Blick hat. Die Sehnsucht nach Erweckung inmitten der Jahre. Habakuks Ruf inmitten der Jahre verwirkliche es, holt Erweckung aus der Sonderzone besonderer Ereignisse in die Mitte der laufenden Geschichte. Der Prophet steht nicht am Anfang einer neuen Epoche, sondern mitten in einer zerrissenen Zeit, eingeengt von Gericht, Unverständnis und innerer Spannung. Gerade dort hört er Gottes Botschaft, sieht Gottes Werk und macht daraus ein Gebet: Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe, Herr, dein Werk gesehen. Inmitten der Jahre verwirkliche es, inmitten der Jahre mache es offenbar. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Vor Gott ist diese Szene nicht isoliert, er sieht sein Volk als einen Leib, über die Jahrhunderte gespannt. Wenn Habakuk so betet, umfasst sein Gebet in Gottes Blick die ganze Reihe der Erlösten, auch jene, die lange nach ihm leben. Erweckung ist daher mehr als eine Stimmung oder ein kurzlebiger Aufbruch, sie ist Ausdruck einer bleibenden Bewegung in Gottes Herz, die immer wieder Menschen betrifft, die mitten in den Jahren stehen, mit Lasten, Routinen und Spannungen. Habakuk 3,2a spricht von Erweckung: Jehova, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Unter den Auserwählten Gottes hat es immer das Verlangen gegeben, erweckt zu werden. Solange du ein Erretteter bist, gibt es jeden Tag, bewusst oder unbewusst, ein Verlangen in dir, verbunden mit einem spontanen Gebet: O Herr, erwecke uns. Auch wenn wir es vielleicht nicht wahrnehmen, ist ein solches Verlangen durch all die Jahre unseres christlichen Lebens in uns gewesen. In diesem Licht erhält das leise, nicht immer bewusste Sehnen in den Herzen der Gläubigen sein Gewicht. In jedem, der durch Christus neugeboren ist, lebt ein innerer Widerspruch gegen geistliche Erstarrung, manchmal als klarer Ruf, manchmal nur als unruhige Müdigkeit gegenüber einem Glauben, der sich erschöpft und fahl anfühlt. Die kleinen Propheten legen frei, wie sehr Gott nicht an äußerem Funktionieren interessiert ist. Wenn der Tempeldienst weitergeht, die Opfer gebracht, aber die Herzen stumpf sind, wird der Dienst zur Last für die Menschen und in einer gewissen Weise auch für Gott. Dem stellt der Herr Jesus seine eigene Perspektive entgegen: Doch ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Sein Ziel mit seinem Volk ist Ausbreitung, ein Fließen nach außen, nicht ein Kreisen um sich selbst. Erweckung ist in diesem Sinn eine tägliche Morgenröte, ein wiederholtes Aufstehen des Herzens aus Müdigkeit, Lauheit und Zerstreuung in die frische Gegenwart Christi hinein. Sie bleibt nicht bei einem zurückliegenden Datum, sondern drängt darauf, heute Gestalt zu gewinnen, mitten in den Jahren, mitten im Gewohnten. Wer sich von Habakuks Ruf treffen lässt, entdeckt, dass das leise Sehnen im Inneren nicht gegen Gott spricht, sondern von Gott kommt. Es ist das Echo seines eigenen Verlangens, sein Werk neu lebendig zu machen. Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe, Herr, dein Werk gesehen. Inmitten der Jahre verwirkliche es, inmitten der Jahre mache es offenbar. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Doch ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Erweckung nach Habakuk ist kein Reservat besonderer Christen und kein punktuelles Hochgefühl, das sich einmal im Leben einstellen muss. Sie ereignet sich dort, wo ein Mensch im Bewusstsein seiner Müdigkeit vor Gott steht und das innere Verlangen nicht unterdrückt, sondern in ein einfaches Gebet verwandelt: Herr, verwirkliche dein Werk inmitten meiner Jahre. So wird der Alltag zum Ort der Begegnung, nicht zum Gegenstück geistlicher Wirklichkeit. Der Gedanke, von Gott in die Bewegung seines Zeugnisses bis an das äußerste Ende der Erde hineingenommen zu sein, kann einschüchtern, doch er verliert seine Schwere, wenn Erweckung als wiederholte Morgenstunde verstanden wird. Der Herr Jesus selbst tritt neu in unser Blickfeld. Seine Gegenwart richtet auf, seine Kraft ordnet, sein Auftrag gewinnt Wärme. In solchen Momenten beginnt der Glaube neu zu atmen. Dienst wird nicht schwerer, sondern leichter, weil er aus dem Aufleben heraus geschieht. Und je öfter dieses Aufleben mitten in den Jahren geschieht, desto deutlicher wird, Gott hat unsere Geschichte nicht festgefahren, sondern offengelassen für sein erneuerndes Eingreifen. Vom Zustand der zwei Tage zur Wirklichkeit des dritten Tages. Hoseas Worte fallen in eine Situation, in der vieles zerbrochen ist, das Land verwüstet, die Gottesbeziehung tief beschädigt, der Kultus hohl. In diese desolate Lage hinein steht der Satz, er wird uns nach zwei Tagen neu beleben, am dritten Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. Die zwei Tage beschreiben Israels lange Geschichte der Zerstreuung und Gottesferne, eine Zeit im Schatten, ohne lebendige Priesterschaft, ohne Opferdienst, ohne erfahrbare Nähe. Zugleich zeichnet Hosea damit ein geistliches Muster, das weit über Israel hinausgeht. Phasen, in denen der Glaube austrocknet, Gebet schwer fällt und die Zusagen Gottes blass werden, gehören zur Realität des Lebens mit Gott. Der Text verschweigt diese zwei Tage nicht, sondern benennt sie und stellt ihnen den dritten Tag gegenüber, nicht als vage Hoffnung, sondern als Zusage eines Eingreifens. Gott selbst wird lebendig machen und aufrichten, damit Menschen wieder vor seinem Angesicht leben. Einerseits betete Habakuk um Erweckung, andererseits sprach Hosea von der Verwüstung der zwei Tage und von der Auferstehung am dritten Tag. Er wird uns nach zwei Tagen beleben, am dritten Tag wird er uns aufrichten. Im Licht des Neuen Testaments gewinnt dieses Bild seine Tiefe. Der dritte Tag steht in der Geschichte Gottes für die Auferstehung Christi. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer in mich hineinglaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Der Christus, der an diesem dritten Tag aus dem Grab hervorging, bleibt nicht auf Distanz, er kommt als pneumatischer Christus durch den Geist in die Gegenwart der Glaubenden. Wenn der Geist Christi unser Inneres berührt, tritt gewissermaßen der dritte Tag in unsere Gegenwart ein, wir bleiben äußerlich in der gleichen Situation, aber eine neue Atmosphäre umgibt uns, eine andere Kraft trägt uns. 2. Petrus erinnert daran, wie anders Gott Zeit wahrnimmt, dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Das bedeutet nicht, dass Leid und Trockenheit bagatellisiert werden, sondern dass kein Tag der Verwüstung außerhalb der Reichweite des Auferstehungslichtes liegt. Selbst das Seufzen der Schöpfung, die bis jetzt zusammen seufzt und zusammen in Wehen liegt, ist in diesen Horizont gestellt. Wo der auferstandene Christus unser Inneres berührt, fängt Gottes dritter Tag leise an, Gestalt zu gewinnen, Hoffnung, die nicht mehr bloßes Wunschdenken ist, Mut, der nicht aus eigener Stärke stammt, ein leiser, aber beharrlicher Zug hin zu Gott. So wird aus der Erfahrung der Desolation kein Endpunkt, sondern ein Durchgang, ein Ort, an dem die Kraft der Auferstehung gerade dort zu wirken beginnt, wo wir uns am wenigsten dazu fähig fühlen. Erweckung in diesem Sinn heißt nicht, die zwei Tage geistlicher Trockenheit zu überspringen oder zu verleugnen. Sie nimmt ihren Schmerz ernst, aber sie bindet ihn an die Zusage, er wird uns, am dritten Tag aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. Wer sich diesem Blick Gottes öffnet, entdeckt, dass der dritte Tag nicht erst in einer fernen Zukunft aufscheint, sondern bereits in Form des auferstandenen Christus in das Heute hineinragt. Jeder kleine Schritt von innerer Resignation hin zu einem vorsichtigen Vertrauen, jeder neu gesprochene Satz im Gebet, den man kaum zu glauben wagt, trägt die Handschrift dieses dritten Tages. In solchen Bewegungen wächst eine leise Gewissheit, die Zeit der Desolation bleibt nicht das letzte Wort, weil der Herr der Auferstehung selbst in ihr anwesend ist. In dieser Perspektive wird Erweckung zu einer Geschichte, in der Gott den Weg durch die Tiefe nicht auslöscht, sondern verwandelt. Das Seufzen des eigenen Herzens und das Seufzen der Schöpfung erhalten einen Resonanzraum in Gottes eigenem Plan. Er führt heraus, indem er in Christus neues Leben schenkt, das die Spuren der Dunkelheit nicht leugnet, aber übersteigt. Die Zusage des dritten Tages lädt ein, das eigene Leben nicht von den zwei Tagen her zu definieren, sondern von dem Angesicht dessen, vor dem wir leben dürfen. Wo dieser Blickraum gewinnt, wird Verwüstung nicht beschönigt, aber sie verliert das Recht auf die letzte Deutung. In der Mitte zerbrochener Wirklichkeit kann die Gewissheit wachsen, der auferstandene Christus ist nicht nur der Herr über das leere Grab, sondern auch der stille Gastgeber der schmalen Tage, an denen sein Licht zunächst nur wie eine ferne Morgenröte erscheint und doch zuverlässig aufzugehen beginnt. Er wird uns nach zwei Tagen neu beleben, am dritten Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Die Spannung zwischen den 2 Tagen und dem 3. Tag beschreibt eine Erfahrung, die vielen vertraut ist, einerseits das zähe Empfinden von Leere, andererseits eine kaum greifbare Hoffnung auf Neues. Hosea hält beides zusammen, ohne das eine gegen das andere auszuspielen. In diesem Zusammenspiel liegt ein Trost, es braucht nicht erst eine rundum veränderte Situation, damit Gottes Auferstehungswirklichkeit zu greifen beginnt. Schon dort, wo ein Mensch in seiner inneren Desolation die Worte Hoseas ernst nimmt, öffnet sich ein Fenster zur Wirklichkeit des 3. Tages. Der auferstandene Christus bleibt nicht an den Ostertext gebunden, sondern begegnet Menschen, die sich im Schatten wiederfinden. So kann aus einer Phase, die wie verlorene Zeit erscheint, ein Abschnitt werden, in dem Gottes erneuernde Gegenwart langsam, aber verlässlich Form gewinnt. Das gibt Mut, die eigenen 2 Tage nicht als Beweis von Gottes Ferne zu lesen, sondern als den Ort, an dem seine Auferstehungskraft sich besonders tief einprägt. Die Ausgießung des Geistes und der Genuss des Christus. Mit Joel öffnet sich der Blick von der inneren Trockenheit hin zur überfließenden Gabe Gottes, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Nicht tropfen, sondern ausgießen, das ist die Sprache eines Gottes, der sich selbst nicht sparsam zuteilt. Der Geist, den Joel verheißt, ist im Licht des Neuen Testaments der allumfassende, vollendete, zusammengesetzte, lebensspendende Geist. In ihm ist die Göttlichkeit und Menschlichkeit Christi, die Wirksamkeit seines Todes und die Kraft seiner Auferstehung gegenwärtig. Dieser Geist ist kein abstraktes Fluidum, sondern die Weise, in der der dreieine Gott sich selbst verschenkt. Darum heißt es in einem anderen Zusammenhang, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, indem ihr auf den Tag der Erlösung hin versiegelt worden seid. Wo dieser Geist ausgegossen wird, bleibt Erweckung nicht bei einem äußeren Aufbruch stehen, sondern sie berührt den inneren Menschen. Haggai zeigt die Antwortseite, und der Herr erweckte den Geist Zerubbabels und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, so dass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn machten. Der geistliche Aufbruch ist hier das Zusammenwirken von oben und innen. Gott gießt seinen Geist aus, und er rührt den menschlichen Geist an, löst ihn aus Trägheit, lenkt ihn auf sein Haus hin. Joel Kapitel 3 Vers 1 und 2 sprechen von dem Ausgießen des Geistes. Jeden Tag brauchen wir das Ausgießen des allumfassenden, vollendeten, zusammengesetzten, lebengebenden Geistes als des verarbeiteten und vollendeten Dreieinen Gottes. Dieser allumfassende Geist umfasst die Göttlichkeit und die Menschlichkeit Christi, die Wirksamkeit seines Todes und die Kraft seiner Auferstehung. Dieser Geist ist unser Anteil, unser Erbteil. In diesem Raum des Wirkens des Geistes entfaltet sich, was Malachi vom kommenden Herrn sagt: Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Christus wird als Engel des Bundes bezeichnet, er bringt nicht nur eine Nachricht, er ist selbst die lebendige Gestalt des Bundes Gottes mit seinem Volk. Jeremia lässt uns in das Innere dieses Bundes schauen, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Dieser Bund ist nicht zuerst eine Forderung, sondern eine göttliche Selbstverpflichtung, Gott verlagert sein Gesetz von steinernen Tafeln in das Herz, er baut seine Beziehung nicht auf äußere Regeln, sondern auf eine von innen her gewirkte Erkenntnis. Jesus knüpft daran an, wenn er beim Mahl den Kelch nimmt und sagt, dieser Kelch ist der neue Bund, begründet in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Durch sein Blut bestätigt Christus den neuen Bund, und der Hebräerbrief fasst zusammen, so ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. In dieser Bündniswirklichkeit gewinnt Erweckung eine neue Farbe. Sie besteht nicht zuerst aus veränderten Gefühlen, sondern daraus, dass der ausgegossene Geist uns in die innere Struktur des neuen Bundes hineinzieht. Was Jeremia verheißen wurde, wird als Erfahrung möglich, Gottes Wille wird nicht von außen aufgedrängt, sondern von innen her einsichtig und liebenswert, die Erkenntnis Gottes ist nicht mehr das exklusive Wissen einiger, sondern eine Beziehung, die von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten reicht. In diesem Zusammenhang wird verständlich, warum Paulus sagen kann, dass Gott uns qualifiziert hat zu einem Anteil am zugelosten Anteil der Heiligen im Licht. Unser Erbe ist nicht in erster Linie eine künftige Belohnung, sondern der dreieine Gott selbst in dem allumfassenden Christus. Er ist der zugeloste Anteil, der in der Gegenwart schon genossen werden soll. Malachi führt diese Linie weiter, wenn er die Zukunft der Gottesfürchtigen so beschreibt: Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung ist unter ihren Flügeln. Hier verschmelzen Erbe, Bund und Geist zu einem Bild. Christus geht als Sonne der Gerechtigkeit über seinem Volk auf. Sein Licht ist nicht nur aufklärend, sondern heilend, es deckt auf, ohne zu zerstören, es richtet auf, wo Schuld und Verletzung sich tief eingeprägt haben. Wo der Geist ausgegossen ist, der Engel des Bundes seine Verheißungen verwaltet und die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht, wird Erweckung zu einem Prozess der Wiederherstellung. Ungerechtigkeiten verlieren ihre Selbstverständlichkeit, verdrängte Wunden kommen ans Licht, nicht um zu verurteilen, sondern um Heilung zu empfangen. Die Sonne der Gerechtigkeit verändert die Atmosphäre, Schatten werden dünner, harte Konturen weicher, ein neues Wachstum im Leben setzt ein. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und der Herr erweckte den Geist Zerubbabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Josadaks, des Hohenpriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, so dass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscharen, ihres Gottes, machten. Die Verbindung von Geist, Bund und Christus als Sonne der Gerechtigkeit lenkt weg von der Suche nach spektakulären Erlebnissen hin zu einer tieferen Wahrnehmung dessen, was Gott bereits zugesagt und gegeben hat. Der ausgegossene Geist bedeutet, dass kein Tag geistlicher Trockenheit außerhalb der Reichweite göttlicher Gegenwart liegt. Der neue Bund bedeutet, dass Gottes Treue nicht an unsere Konstanz gebunden ist. Die Sonne der Gerechtigkeit bedeutet, dass jeder Strahl von Licht, der in verwinkelte Bereiche des Herzens fällt, letztlich heilende Absicht trägt. In diesem Zusammenhang kann Erweckung als leiser, aber beharrlicher Prozess verstanden werden, in dem Christus mehr Raum gewinnt, nicht nur in einzelnen Stunden, sondern in der Grundstimmung eines Lebens. Diese Sicht nimmt Druck, es geht weniger darum, ein bestimmtes Hoch zu erreichen, als darum, in dem Bund zu bleiben, den Gott in Christus geschlossen und durch seinen Geist im Herzen verankert hat. Wer diesen Bund im Alltag ernst nimmt, wird entdecken, dass Erweckung nicht fern ist, sondern sich gerade dort vollzieht, wo der Geist Gottes daran erinnern darf, dass wir einen Herrn haben, der zugleich unser Bürge, unser Erbteil und unsere aufgehende Sonne ist. Herr Jesus Christus, du Realität des dritten Tages, danke, dass du inmitten von Desolation und Müdigkeit nicht fernbleibst, sondern mit der Kraft deiner Auferstehung zu uns kommst. Wo unser Herz vertrocknet ist und unser Geist sich schwer anfühlt, lass dein Licht als Sonne der Gerechtigkeit neu über uns aufgehen und die Finsternis vertreiben. Gieße deinen allumfassenden, lebensspendenden Geist frisch aus und rühre unseren menschlichen Geist an, damit das leise Sehnen nach Erweckung in uns zu einem lebendigen Erleben deiner Gegenwart wird. Lass uns dich als Engel des Bundes erkennen, der uns Vergebung, Leben und die Fülle des dreieinen Gottes als Erbteil sicher macht, und heile, was zerbrochen, verletzt und vom Weg abgekommen ist. Inmitten einer seufzenden Schöpfung bewahre uns in der Hoffnung, dass deine Wiederherstellung tiefer reicht als jede Zerstörung und dass du alles zu einem neuen Himmel und einer neuen Erde führen wirst. Stärke die Ermüdeten, tröste die Entmutigten und erfülle dein Volk mit stillem, festem Vertrauen, dass deine Erweckung auch in den Jahren in der Mitte wirksam ist. Dir sei die Ehre für jede beginnende und vollendete Wiederherstellung in unserem Leben und in deinem gesamten Werk. Amen.